Ja, vielen Dank, dass ich heute hier bei euch sein darf, um zu einem eigentlich nicht erfreulichen Thema zu euch zu sprechen. Und der Ruben hat gesagt, ich sei Experte. Ich hoffe, ich bin kein Experte in Abtreibung. Ja? Und bei dieser ganzen Thematik weiß ich nicht, ob jemand Experte sein kann, außer unserem Herrn. Aber ist auch nicht so wichtig. Möchte euch auch Grüße bringen von meiner Gemeinde, der Evangelikalen Gemeinde in Meidling. Und ich kenne mich ein bisschen mit Rumänen aus, weil ich auch ein paar habe in der Gemeinde. Also von daher ist das jetzt für mich fast ein Heimspiel. Ja, Christ und Abtreibung, wo muss ich da hin? So geht's schon, ja. Genau. Ich denke, da sind wir uns alle einig, ja, als Christen ist der biblische Befund für uns die entscheidende Frage in Bezug auf Abtreibung. Ich möchte zu Beginn ein wenig einführen in das Thema. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer Stichwortkonkordanz das Wort Abtreibung nachgeschlagen hat. Hat das jemand schon mal gemacht? Ist auch nicht sehr ergiebig, steht nämlich nichts drin. Das Wort Abtreibung finden wir in der Bibel nicht. Nirgends. Und dennoch war Abtreibung schon in der antiken Welt bekannt. Vielleicht ist irgendjemand von euch medizinisch interessiert oder Mediziner oder so? Ja, nicht so schüchtern. Ja. Nein? Gut. Vielleicht kennt jemand trotzdem den Namen Hippokrates. Hippokrates gilt als der Ahnherr der Medizin. Der ließ seine Schüler schwören, niemals eine Abtreibung vorzunehmen. Niemals eine Abtreibung vorzunehmen. Früher mussten die angehenden Ärzte den sogenannten hippokratischen Eid schwören. Ja, das kommt von hier, also von diesem Hippokrates. Das tut man aber mittlerweile nicht mehr. Wahrscheinlich, weil man draufgekommen ist, dass man da einiges beschwört, was man gar nicht halten kann oder halten will. Aber es gibt immer noch Institutionen, die in abgewandelter Form so etwas verwenden. Es gibt zum Beispiel ein sogenanntes Genfer Gelöbnis. Ja, und dieses Genfer Gelöbnis leitet sich von diesem ehemaligen hippokratischen Eid ab. Was schätzt ihr, wie viele Kinder werden jährlich in Österreich abgetrieben? Was schätzt ihr? Wie viel? Pro Jahr? 200.000? Wer bietet mehr? Wer bietet weniger? 500.000? Mhm. Ja? 50.000? Ja? Also, es sind 40.000. 40.000 Kinder, die jährlich abgetrieben werden. Das ist eine realistische Schätzung. Das ist jetzt nicht nach oben oder nach unten irgendwo geschönt, sondern es ist eine realistische Schätzung. Das Problem ist, dass das überhaupt eine Schätzung ist. Denn es gibt in Österreich keine offizielle Statistik. Ja, es wird nicht erhoben, wie viele Kinder abgetrieben werden. Und damit ist Österreich, ich glaube, neben Weißrussland das einzige Land in Europa, das das nicht tut. Ja, überall sonst werden Statistiken erhoben. Der österreichische Staat will das nicht wissen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, er möchte das gar nicht so genau wissen, was da passiert. Weil es könnte ja sein, dass dadurch ein gewisser Handlungsdruck entsteht. Und der ist nicht erwünscht. Es ist, ich glaube, man kann das schon so sagen, es ist ein Skandal. Es ist eine absolute europäische Ausnahme. Ich denke, ich sage euch nichts Neues, das wisst ihr schon. In dieser ganzen Diskussion, in dieser ganzen Thematik wird immer sehr viel operiert mit dem Selbstbestimmungsrecht der Frau. Dieses Selbstbestimmungsrecht der Frau gilt als ein unaufgebbares Menschenrecht. Das klingt ja auf den ersten Blick gar nicht so schlimm. Selbstbestimmung, wer will nicht selber bestimmen über sein Leben? Ja. Das Problem ist, dass dieses Selbstbestimmungsrecht der Frau dem Lebensrecht eines ungeborenen Kindes übergeordnet wird. Also wenn es da mal zu einer Auseinandersetzung kommt, wenn das eine gegen das andere steht, dann siegt das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Und ich kann euch sagen, wir leben ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren in einer Geistesströmung, die unter anderem auch durch den Feminismus gespeist wird. Und der Feminismus will eigentlich die Frau nicht mehr als Mutter sehen. Mutter sein ist eigentlich etwas, was man überwinden muss. Jedenfalls nach der Denkart, die der Feminismus hat. Und zwar deswegen, weil Mutterschaft als eine ökonomische Falle gesehen wird. Ja, die Frau kann dann nicht mehr in dem Umfang berufstätig sein, kann nicht mehr so viel Geld verdienen und das rächt sich wirtschaftlich. Ja, so sagt man. Und das ist ja auch nicht ganz daneben. Und es hindert die Selbstentfaltung der Frauen. Und die Folge, die sehen wir. Die sehen wir hier in unserem Land. Wir sehen sie in den dramatisch gesunkenen Kinderzahlen. Es gibt viel, viel weniger Kinder. Muttersein wird im Feminismus als eine unerträgliche, versklavende Bindung angesehen. Und deshalb, so kommt es aus dieser Strömung uns entgegen, sollte man die Frauen vom Muttersein, vom Kinderkriegen befreien. Und es hat schon ziemlich gut funktioniert. Viel zu gut. Und als letztes vielleicht noch aus dieser Strömung, dem Kind im Mutterleib, dem Embryo, wird immer mehr, auch von Medizinern, die es besser wissen sollten, das Menschsein abgesprochen. Ein Embryo ist kein Mensch mehr, wird heute gesagt. Das ist ein Zellhaufen, ein Stück Gewebe. Aber kein Mensch. Das ist das Problem. Ich möchte jetzt mit euch den einschlägigsten Bibeltext lesen zum Thema. Und das ist Psalm 139. Psalm 139. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich im Scheol, siehe, du bist da. Erhöb ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen, und in deinem Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott. Wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Soweit. In diesem Psalm von David werden einige Dinge angesprochen, die für unser Thema relevant sind. Im Vers 13 wird Gott angesprochen als derjenige bezeichnet, der David im Mutterleib gemacht hat. Du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Und ich habe euch das da auf den Schirm gegeben, die Nieren, das ist nicht primär unser Organ, sondern die Nieren in der hebräischen Sprache stehen für das Innerste des Menschen. Also er sagt hier, Gott hat das Innerste des Menschen, hat mein Innerstes, hat er gemacht. Die Nieren gelten auch als Sitz der Gefühle. Und in der neuen Genfer Übersetzung wird hier das mit den Nieren sogar als Seele übersetzt. Als Seele. Auf jeden Fall macht Psalm 139, Vers 13 ganz klar, dass es bei dem Heranwachsen eines Kindes nicht nur um rein biologische Vorgänge geht. Das natürlich auch. Sondern dass Gott unmittelbar beteiligt ist bei dieser Entstehung des Menschen. In Vers 14 bekennt sich David ungeachtet der persönlichen Einzelheiten dazu, dass er und damit jeder Mensch auf eine erstaunliche und wunderbare Weise gemacht worden ist. Egal wie dick oder dünn, groß oder klein, ob die Nase spitz ist oder breit, welche Augenfarbe, ganz egal. Jeder Mensch ist wunderbar gemacht, in Gottes Augen einzigartig. Jemand hat mal gesagt, Gott macht eigentlich lauter Originale und die Menschen machen Kopien. Weiß nicht, ob du so ganz zufrieden bist mit deinem Aussehen oder ob du denkst, der Herr hat sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja, sowas sagst du natürlich nicht, weiß ich schon. Ja, aber manchmal hat man vielleicht trotzdem solche Ideen oder solche Gedanken. Gott sagt was anderes. Er sagt, du bist wunderbar. Du bist wunderbar, so wie du bist. Perfekt. Einzigartig. Unvergleichlich. Und diese Erkenntnis, die David hier ausdrückt, die leitet ihn zum Lobpreis an. Wir haben heute auch schon Gott gepriesen. Aber vielleicht war das nicht der Anlass. Aber es ist auch ein Lobpreis Gottes wert. Sagen, danke Herr, dass du mich so gemacht hast. Vers 15 drückt es noch einmal mit anderen Worten so aus: Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Dieses Wachstum des Embryos ist nicht an Gott vorübergegangen. Auch wenn die Sprache, die hier verwendet wird, eine unpersönliche Sprache ist, soll damit die direkte Beteiligung Gottes dabei nicht geleugnet werden. Im Gegenteil. In Vers 16 steht in der Elberfelder Bibel, die ich verwendet habe, ich weiß nicht, was ihr habt, das Wort Urform. Und dieses Wort, was bei Elberfelder mit Urform übersetzt wird, kann legitim im Sinn von Embryo verstanden werden. Meine Urform sahen deine Augen und in deinem Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Also noch vor der Geburt wird der Embryo ganz klar als Mensch gesehen, als Mensch, dessen Lebenstage und Lebenslänge bei Gott schon beschlossen gewesen sind. Das ist ein Gedanke, wenn man da mal anfängt, darüber nachzudenken, wird einem schwindelig. Ja. Noch bevor ich geboren wurde, wusste Gott schon, wie alt ich werde. Du auch, bei dir auch. Ist doch genial, oder? Als meine Kinder klein waren, ich habe zwei erwachsene Söhne, da haben sie manchmal die Frage gestellt: Papa, wo war ich eigentlich vor meiner Geburt? Wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich gebe zu, ich kann das nicht hundertprozentig biblisch belegen, aber ich habe es trotzdem gesagt. Ihr wart beim Herrn Jesus in der Schublade. Ja. Als Plan. Sie waren damit zufrieden, damals. Also wir können das hier ganz eindeutig festhalten. Aus Gottes Sicht ist der Embryo ganz klar ein Mensch. Eine Person. Wir wollen uns jetzt einige Bibelstellen anschauen, die etwas sagen über vorgeburtliches Leben in gewisser Weise. Und die erste Stelle ist Jeremia 1, Vers 5. Da sagt der Prophet Jeremia: Das Wort des Herrn geschah zu mir so: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Also auch hier wird dem Propheten Jeremia geoffenbart, dass der Herr sagt: Ich habe dich gebildet im Mutterleib, aber gekannt habe ich dich schon früher. Noch bevor dieser Prozess begonnen hat. Also eine Aussage über Gottes aktives Handeln an einer Person im Mutterleib. Gott sagt, dass er Jeremia zu diesem Zeitpunkt bereits erkannt hatte. Und wenn in der Bibel, vor allem im Alten Testament, das Wort erkannt steht, dann ist das nicht nur was Oberflächliches, sondern was ganz Tiefes. Ja? Erkannt heißt dann nicht nur, ich weiß, wie der heißt und wo der wohnt, ja? Sondern da ist eine ganz tiefe persönliche Beziehung und Bindung dabei. Und wieder sagt Gott, dass er Jeremia schon vor der Geburt geheiligt hätte. Und hier in diesem Zusammenhang ist ziemlich klar, dass geheiligt heißt, er wurde beiseite gesetzt für Gottes Zwecke. Er wurde für Gott reserviert, sozusagen, für das, was er mit ihm tun wollte. Schon eigentlich auch in den Dienst genommen, beschlagnahmt. Und schon zu diesem Zeitpunkt, also noch bevor Jeremia auf die Welt kam, war klar, dass er ein Prophet des Herrn sein sollte. Wenn ein Kind im Mutterleib noch kein Mensch wäre, noch keine Person wäre, wie das behauptet wird, dann wäre das eine völlig unsinnige Aussage hier. Zu wem soll er es dann gesagt haben, ja, wenn es kein Mensch ist? Gut, die nächste Stelle ist 2. Mose 21, Vers 22. 2. Mose 21, 22. Dort heißt es, wenn Männer sich raufen und dabei eine schwangere Frau stoßen, sodass ihr die Leibesfrucht abgeht, aber kein weiterer Schaden entsteht, so muss dem Schuldigen eine Geldbuße auferlegt werden, je nachdem, wie viel ihm der Eheherr der Frau auferlegt. Und er soll nach dem Ermessen von Schiedsrichtern geben. Diese letzte Übersetzung ist ein bisschen strittig, das kann man auch anders übersetzen. Hier geht es also darum, Männer raufen miteinander und dabei kommt eine schwangere Frau zu Schaden. Und sie verliert ihr Kind. Und derjenige, der das zu verantworten hat, der muss eine Geldbuße zahlen und zwar ohne Mitsprache in der Höhe. Ja, also der Mann der schwangeren Frau kann ihm fast beliebig eine Geldbußensumme auflegen. Ja. Der Gedanke dabei ist, nur der Vater, natürlich die Mutter auch, können ermessen, was dieses Kind eigentlich wert war. Ich meine, das kann man natürlich mit Geld sowieso nicht bezahlen. Das ist auch nicht der Gedanke dabei, sondern es ist der Gedanke dabei, der darf das wirklich spüren, was er gemacht hat in seinem Geldbeutel. Manche Leute verstehen nur diese Sprache. Und von daher ist es, glaube ich, schon ein wirksames Mittel sozusagen. Und ich habe wieder gedacht, na, was ist das für ein gewaltiger Unterschied zu der Rechtsprechung, die wir bei uns in Österreich haben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber es hat Fälle gegeben, wo ein geborenes Kind aus juristischer Sicht als ein Schadensfall klassifiziert wurde. Und weil der Arzt die Mutter nicht gewarnt hat, dass das Kind eventuell behindert sein könnte, musste dieser Arzt Schadenersatz leisten. Weil die Familie gilt jetzt als geschädigt, ja, weil sie ein Kind bekommen hat. Ja, und dieses Kind körperlich beeinträchtigt ist. Ja. So weit sind wir. Ja. Also ein Kind kann als Schadensfall angeschaut werden und ein Arzt, der sich nicht absichert und nicht alles tut, was überhaupt nur denkbar ist, um eine Frau sozusagen zu warnen, der kann hinterher Probleme kriegen. Ja, also sehen wir, das ist weit weg von dem, was wir hier gerade miteinander angeschaut haben. Dann Hiob 31, Vers 15. Dort heißt es, hat nicht er, der mich im Mutterleib gemacht hat, auch ihn gemacht? Und hat nicht einer im Mutterschoß uns bereitet? Wenn man die Verse vorher mit betrachtet, so geht es hier darum, in einem Streit, dass man beachtet, dass der Gegner im Streit genauso wie ich von Gott im Mutterleib geschaffen wurde. Und so soll ich ihn auch anschauen. Er ist genauso ein Geschöpf Gottes wie ich. Hier geht es um diese personale Würde, die jeder Mensch dadurch besitzt, dass er zum Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Und dass das auch auf die embryonale Entwicklungs-, auf das embryonale Entwicklungsstadium zutrifft. Jeder Mensch hat Würde, egal wo er lebt, egal welche Hautfarbe er hat. Er hat Würde, weil er von Gott her als Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Und das hat gar nichts mit seinem Glauben zu tun. Das gilt für jeden Menschen. In der Politik wird oft über die Menschenwürde gesprochen und es wird kritisiert, dass diese Würde verletzt wird. Das Problem ist, wenn der Mensch nicht mehr als Ebenbild Gottes gesehen und verstanden wird, dann gibt es keine letztgültige Begründung für Menschenwürde mehr. Und deswegen wird die Menschenwürde auf der Erde weltweit gesehen an so vielen Orten mit Füßen getreten. Werden Menschen nicht wie Menschen behandelt. Aber wenn das nicht mehr klar ist und nicht mehr geglaubt wird, dass der Mensch deswegen Würde hat, weil er Gott als Gegenüber hat und weil das seine Bestimmung ist, mit Gott in Kontakt zu kommen und ihm Antwort zu geben auf das, was Gott sagt, dann ist Menschenwürde etwas Beliebiges. Da kann man sagen, ja, für die Menschen gilt das und für die gilt das nicht. Ja. Da kann man sagen, ja, erwachsene Menschen haben eine Würde, aber Kinder, gar Ungeborene, ist doch gar kein richtiger Mensch. Das will er einmal werden. So ist das Denken. Ja. Und im Grunde davon bin ich zutiefst überzeugt, ist das der Grund, warum wir mit der Würde des Menschen so ein Riesenproblem haben? Weil der Glaube daran, dass der Mensch zum Bilde Gottes geschaffen wurde, nicht mehr da ist. Deswegen ist die Menschenwürde stark gefährdet und das können wir jeden Tag sehen, dass es so ist. Ja, in den 10 Geboten heißt es, 2. Mose 20, 13, ganz einfach und ganz schlicht, du sollst nicht töten. Nach allem, was wir bisher miteinander angeschaut haben, denke ich, ist eins klar. Das Kind, der Embryo im Leib seiner Mutter, ist ein Mensch. Ein vollgültiger Mensch. Er ist eine Person. Er ist ein Individuum. Und der Herr über Leben und Tod ist nicht der Arzt. Und ist nicht die Mutter. Sondern der Herr über Leben und Tod ist der lebendige Gott. Und sonst niemand. Er schenkt Menschen das Leben. Und er bestimmt auch die Länge dieses menschlichen Lebens. Jemand hat mal gesagt, mal abgesehen von solchen Fällen wie Mord oder vielleicht irgendein tragischer Unfall, kein Mensch stirbt in Wahrheit an einer Krankheit, sondern jeder Mensch stirbt am Willen Gottes. Stimmt's? So ist es. Deshalb unter anderem hat kein Mensch das Recht, über das Leben eines anderen Menschen zu verfügen. Ob dieser Mensch schon geboren ist oder noch nicht, ob er gesund ist oder krank, ob er alt ist oder jung. Und deshalb ist Abtreibung nach den 10 Geboten, wenn man nur das eine hernimmt, aus Gottes Perspektive absolut verboten. Wenn wir das Thema heute Abend haben, Christ und Abtreibung, dann ist das etwas, was uns klar sein muss. ist eine absolute Grenzüberschreitung. Ja? Wenn ein Mensch einem anderen Menschen das Lebensrecht abspricht und sich selbst zum Herrn über Leben und Tod macht. Damit macht sich der Mensch zu Gott. Und das ist vielleicht das Schlimmste, was er überhaupt tun kann, oder? Genau. Ich habe schon gesagt, dass das Selbstbestimmungsrecht und die Entscheidungsfreiheit der Frau, die in diesem Zusammenhang gerne als Gegenargumente ins Feld gebracht werden, können das Tötungsverbot nicht aufheben. Weil, das sagt da einem eigentlich schon die eigene Logik, weil die Selbstbestimmung und die Entscheidungsfreiheit jedes Menschen dort ihre Grenzen hat, wo die Rechte anderer verletzt werden. Ich kann nicht im Namen meiner persönlichen Freiheit dich deiner Freiheit berauben. Das ist einfach nicht in Ordnung. Geht nicht. Ja. Ist nicht möglich. Also die Entscheidungsfreiheit hat ihre Grenzen, wo die Rechte anderer, und hier geht es ja eigentlich um das elementarste Recht, nämlich das Menschenrecht auf Leben, da wo diese Rechte eines anderen Menschen verletzt werden. Nun, ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn wir als Christen, wie man so sagt, auf dem hohen Ross sitzen und auf die Menschen runterschauen und sagen, die dummen Menschen, was die alles nicht wissen. Es gibt Situationen, in denen man menschlich gesehen viel Verständnis haben kann für eine Frau, die ihr Kind abtreibt. Vielleicht war die Frau noch sehr jung. Vielleicht ist die Beziehung zu dem Vater des Kindes kaputt. Vielleicht ist sie sogar Opfer einer Vergewaltigung geworden. Und ich denke, da steht es uns allen gut an, nicht einfach nur unseren Kopf zu schütteln und zu sagen, wie kannst du nur? Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte, die Jesus erzählt in Johannes 8 von der Ehebrecherin. Was sagt Jesus da zu den Leuten? Nicht zu der Frau, was sagt er zu den Leuten? Was höre ich? Genau. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Übrigens hat er damit indirekt bestätigt, dass das gerecht wäre, das zu tun. Ja. Aber er sagt, wenn du jemand bist, der frei ist von Schuld, dann darfst du das machen. Und ihr wisst auch, das hat niemand gemacht. Das hat niemand gemacht. Jesus sagt dann zu der Frau auch, geh hin und sündige nicht mehr. Er bagatellisiert nicht, was sie gemacht hat. Er sagt nicht, war nicht so schlimm. Das sagt er nicht. Aber er sagt, geh hin, sündige nicht mehr. Und deswegen sollen wir als Christen nicht die Menschen sein, die mit anklagenden Fingern auf diese Frauen zeigen. Sondern wir sollen ihnen helfen, oder wenn wir das selber nicht tun können, Hilfe verschaffen. Der Ruben hat es schon gesagt, ich bin stellvertretender Vorsitzender der Lebenskonferenz in Österreich. Das ist eine Plattform von verschiedenen Organisationen, die sich eben in diesem Bereich engagieren. Und viele, viele von ihnen helfen Frauen ganz praktisch. Und versuchen ihnen Mut zu machen zum Kind, stellen ihnen Hilfen bereit, wenn das Kind da ist, und lassen sie nicht alleine damit. Ich glaube, so muss es sein. Und falls irgendjemand von euch die Frage hat, ob schon auf dem Zettel aufgeschrieben oder noch nicht, kann eine Abtreibung vergeben werden? Dann heißt die Antwort, Gott sei Dank, ja. Es kann auch einem Mörder vergeben werden. Ja. Es kann auch einer Frau vergeben werden, die ihr Kind umgebracht hat. Immer wenn ein Mensch seine Schuld einsieht und um Christi willen um Vergebung bittet, dann tritt 1. Johannes 1, Vers 9 in Kraft. Dort heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wisst ihr, und genau das ist Evangelium. Nichts anderes. Das ist Evangelium. Ich denke, für uns ist wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen in dieser ganzen Thematik und warum. Vielleicht hast du vorher auch schon gewusst, dass Abtreibung aus christlicher Perspektive nicht in Frage kommt. Aber vielleicht hast du nicht ganz genau gewusst, warum. Vielleicht weißt du jetzt ein bisschen mehr. Ich denke, wir als Christen müssen zu Gottes Normen stehen. Wir müssen sie hochhalten in Klarheit, aber auch in Demut und uns nicht dafür entschuldigen, dass wir diese Einstellung haben und uns auch nicht dafür schämen. Es gibt nichts zum Schämen. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Das ist immer, was wir auch bei Jesus sehen. Und das sollen wir auch tun. Den Sünder lieben und die Sünde hassen. Jetzt haben wir ein ganz kleines Problem. Wir leben schon seit einiger Zeit in der sogenannten Postmoderne. Und je jünger ihr seid, desto mehr seid ihr voll in der Postmoderne. Und in der Postmoderne ist genau dieses Verhalten, den Sünder zu lieben und die Sünde zu hassen, ein ganz schwieriges Unterfangen. Ja. Weil, wenn du das Verhalten eines Postmodernen kritisierst, dann fühlt er sich als Mensch abgelehnt, als Person abgelehnt. Ja. Da kannst du ihm zehnmal sagen, du, ich mag dich und so weiter, aber das, was du da gemacht hast, das war ganz falsch. Ja. Mit dem zweiten Satz hast du für ihn den ersten Satz durchgestrichen. Das macht es so schwierig. Aber es ist trotzdem der Auftrag. Ja. Und wenn du jetzt fragst, ja, wie soll ich das jetzt machen? Ja, wie kann ich das jemandem vermitteln? Möchte ich zuerst sagen, den Standardweg für alle, den gibt es nicht, weil die Menschen auch alle sehr verschieden sind. Und du bist ja auch nicht irgendwer, du bist ganz was Spezielles. Aber etwas, was immer hilft, nach meiner Erfahrung, ist, erzähl von dir. Erzähl von dir, wie du das erlebt hast. Ja? Mit etwas, was du vielleicht einmal angestellt hast. Und wie du gemerkt hast, sowohl vom Herrn als auch von Geschwistern her, ich bin nicht als Mensch abgelehnt, weil man mir gesagt hat, dieses oder jenes war nicht gut. Sondern es hat mir eigentlich die Chance gegeben, mein Leben wieder auf Kurs zu bringen. Also erzähl von dir selber und stell dich nicht als Wissender auf eine höhere Stufe. Diese höhere Stufe, die haben wir nicht. Wenn wir Menschen helfen wollen, dann muss das ganz klar sein, ich bin im gleichen Boot. Ja? Ich bin auf dem gleichen Level, ich bin auf der gleichen Stufe wie du. Ich bin nicht da oben und ich weiß alles und ich sag dir jetzt, was du nicht weißt. Sondern nein, wir sind hier auf dieser Ebene. Und ich glaube, wenn wir das beherzigen, dann haben wir eine gute Voraussetzung geschaffen, um Menschen das zu sagen, was für sie unangenehm zum Hören ist, aber was sie trotzdem hören müssen und was ihnen vielleicht wenn wir es nicht tun, niemand sagt. Amen. Ich möchte noch beten und dann können wir das mit den Fragen machen. Beziehungsweise erst kommt das Lied, ja, genau.